Guten Morgen. In der heutigen Predigt soll es darum gehen, wie wir, du und ich, ein Mann oder eine Frau nach dem Herzen Gottes werden können. Und deshalb stelle ich gleich am Anfang die Frage: Weißt du, was ein Mann oder eine Frau nach dem Herzen Gottes ist? Oder bist du ein Mensch, ein Mann, eine Frau nach dem Herzen Gottes? Oder wärst du vielleicht gern so jemand? David war so ein Mann. Und in Apostelgeschichte 13, das könnt ihr da mitlesen, steht Vers 22: Und nachdem er, damit ist Gott gemeint, ihn, da ist wiederum Saul gemeint, verworfen hatte, erweckte er ihnen David zum König, welchem er auch Zeugnis gab und sprach: Ich habe David gefunden, den Sohn Isais, einen Mann nach meinem Herzen, der meinen ganzen Willen tun wird. Und in 1. Samuel 13, Vers 14 steht das auch nochmal, dieses Zeugnis über den David: Nun aber wird dein Königtum nicht bestehen. Das ist wieder über Saul die Rede. Und der Herr hat sich einen Mann gesucht nach seinem Herzen, und der Herr hat ihn zum Fürsten über sein Volk bestellt. Denn du hast nicht gehalten, was der Herr dir geboten hatte. Also, Gott hatte sich einen Mann gesucht und gefunden, in dem David, einen Mann nach seinem Herzen. So ein richtiger Mann. Jetzt zieht gleich die nächste Frage an euch: Wie stellt ihr euch denn so einen richtigen Mann vor? Klar sieht man das jetzt so unter dem Blickwinkel, wenn man die Bibelstellen sieht, hat man gleich schon geistliche oder besonders biblische Gedanken. Aber jetzt mal so persönlich an dich gerichtet: Wie stellst du dir so deinen richtigen Mann vor? Vielleicht so? So ein ordentlich muskulöser Oberkörper mit ordentlichem Sixpack, alles straff, glatt rasiert, starkes Kreuz, so jemand, der Power hat, so jemand, der aussieht wie Arnold. Oder eher so ein bisschen intellektuell oder schon ein bisschen angegraut oder so ein bisschen was für die Leinwand, so mit Smoking und gedresst direkt aus der Maske, so für den nächsten Film oder Auftritt, jünger oder älter. Oder so wie da rechts unten dieser Actionheld mit seinem Gewand zerrissen, Schramme im Gesicht, so ein bisschen mürrischer, aber energischer Blick, Drei-Tage-Bart, so nur mal ebenso noch auf dem Weg, die Welt zu retten. Ich kenne eure Vorstellungen nicht und eure Wünsche und so eure Gedanken zu einem richtigen Mann. Aber ich bin mir sicher, jeder von euch hat so konkrete Gedanken oder Ideen oder Vorstellungen, wie so ein richtiger Mann auszusehen hat. Und eins habe ich, glaube ich, noch. Vielleicht ja so. Und bei diesem Mannesbild oder Bild von einem richtigen Mann, da spielt das Äußere immer mit auch eine entscheidende Rolle. Und ihr könnt mir jedenfalls nicht erzählen, dass euer Ideal nur aus inneren Werten besteht. Und auch zur Zeit von David war das so, dass das Outfit, das, wie man wirkt, deutlich mitentscheidend war, mitbestimmt war. In 1. Samuel 10, Vers 24 steht: Da liefen sie hin und holten ihn von dort. Jetzt ist wieder von Saul die Rede, das Volk holt ihn. Und als er sich mitten unter das Volk stellte, da war er einen Kopf größer als alles Volk. Und Samuel sagte zu dem ganzen Volk: Habt ihr gesehen, wen der Herr erwählt hat? Denn keiner ist ihm gleich im ganzen Volk. Da jauchzte das ganze Volk und sie riefen: Es lebe der König! Also, das war mal ein richtiger Mann. So ein Typ, der alles in sich drin hat, der war größer als alle, das war einfach einer, der hat alle überragt. Und dieser König, Saul, der hatte auch in seiner Anfangszeit als König eine recht gute Zeit. Der hatte einen guten Einstieg, dem ging es recht gut. Er war angesehen, natürlich, das Volk hat gejauchzt. Die waren super glücklich über diesen Typen, endlich hatten sie einen. Dem konnte man Anerkennung geben, weil der war ja so riesig, der war ja so groß und der war ja so toll. Und er hatte auch ziemlich einen guten Start. 1. Samuel 11, Vers 11, und es geschah am nächsten Tag, da stellte Saul das Volk in drei Heerhaufen auf und sie kamen mitten in das Lager um die Zeit der Morgenwache und schlugen Ammon, bis der Tag heiß wurde und was übrig blieb, wurde zerstreut, sodass von ihnen nicht zwei beieinander blieben. Also die waren völlig aufgerieben, das heißt, er hatte richtig Erfolg auch im Kampf. Und das ganze Volk, Vers 15 steht, und das ganze Volk zog nach Gilgal und sie machten dort Saul zum König vor dem Herrn in Gilgal. Und sie schlachteten dort Heilsopfer vor dem Herrn. Und Saul und alle Männer von Israel freuten sich dort sehr. Also, Saul hatte einen richtig guten Start. Das war so ein Mann, der tat, sah gut aus, war groß, kraftvoll und so hat er auch dann sein Königtum angefangen. Auch in 1. Samuel 14 steht es, Vers 47, als Saul das Königtum über Israel erlangt hatte, kämpfte er ringsum gegen all seine Feinde, gegen Moab, gegen die Söhne Ammon und gegen Edom, gegen die Könige von Zoba und gegen die Philister. Und überall, wohin er sich wandte, war er siegreich. Also, das war doch mal ein Mann. Aber, ihr kennt alle die Geschichte, mit Saul ist es nicht so weitergegangen. Und da kam dann ziemlich schnell der Absturz. Ziemlich schnell kamen Depressionen. Ihm ging es überhaupt nicht gut. Er brauchte den David dann als Seitenspieler, der ihm irgendwie diese Aggressionen und auch Depressionen ein bisschen lindern sollte. Dann kam Verzweiflung und er hat 85 Priester des Herrn ermordet. Und dann ist er später noch zur Totenbeschwörerin gegangen. Also das war definitiv nicht der Mann nach Gottes Herzen. Wir wissen, wir haben es ja eben auch schon gelesen, dass das David war. Aber David wurde auch nicht so geboren. Und wie kam das jetzt bei David? Und dazu will ich aus 1. Samuel 16, Vers 1 bis 13 lesen. Ist ein bisschen klein, aber ihr könnt ja sonst gerne in eurer Bibel das mitlesen. 1. Samuel 16, das ist die Stelle, wo der David zum König gesalbt wird. Und da steht ab Vers 1, und der Herr sprach zu Samuel, wie lange willst du um Saul trauern, den ich doch verworfen habe, dass er nicht mehr König über Israel sei? Fülle dein Horn mit Öl und geh hin. Ich will dich zu dem Bethlehemiter Isai senden, denn ich habe mir unter seinen Söhnen einen zum König ausersehen. Und Samuel antwortete, wie kann ich hingehen? Wenn Saul es hört, so wird er mich umbringen. Der Herr sprach, nimm eine junge Kuh mit dir und sage, ich bin gekommen, um den Herrn zu opfern. Und lade Isai zum Schlachtopfer und ich werde dir zu erkennen geben, was du tun sollst. Und du sollst mir den salben, den ich dir nennen werde. Und Samuel tat, was der Herr geredet hatte, und kam nach Bethlehem. Da kamen die Ältesten der Stadt ihm aufgeregt entgegen und sagten, bedeutet dein Kommen Friede? Und er sprach, ja, Friede. Ich bin gekommen, um dem Herrn ein Opfer zu bringen. Heiligt euch und kommt mit mir zum Schlachtopfer. Und er heiligte Isai und seine Söhne und lud sie zum Schlachtopfer. Und es geschah, als sie kamen, sah er den Eliab und meinte, gewiss, da steht sein Gesalbter vor dem Herrn. Aber der Herr sprach zu Samuel, sieh nicht auf sein Aussehen und auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, aber der Herr sieht auf das Herz. Da rief Isai den Abinadab und ließ ihn vor Samuel vorübergehen, aber er sprach, auch diesen hat der Herr nicht erwählt. Dann ließ Isai Schama vorübergehen. Er aber sprach, auch diesen hat der Herr nicht erwählt. Und Isai ließ seine 7 Söhne vor Samuel vorübergehen. Aber Samuel sprach zu Isai, der Herr hat keinen von ihnen erwählt. Und Samuel fragte Isai, sind das die jungen Leute alle? Er antwortete, der Jüngste ist noch übrig, siehe, er weidet die Schafe. Und Samuel sagte zu Isai, sende hin und lass ihn holen. Denn wir werden uns nicht zu Tisch setzen, bis er hierher gekommen ist. Da sandte er hin und ließ ihn holen. Und er war rötlich und er hatte schöne Augen und ein gutes Aussehen. Und der Herr sprach, auf, salbe ihn, denn der ist's. Da nahm Samuel das Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn geriet über David von diesem Tag an und darüber hinaus. Samuel aber machte sich auf und ging nach Rama. Ganz kurz zu Vers 4. Da steht, und Samuel tat, was der Herr geredet hatte und kam nach Bethlehem. Bethlehem, ein kleiner Querverweis, könnte man direkt Bezug nehmen auf den Herrn Jesus. Der Herr Jesus ist in Bethlehem geboren. Auch da sieht man viel Parallelen, sieht man viel Bezug und Vorbildfunktion auch von dem David auf den Herrn Jesus. Gott sucht das Kleine, das Unbedeutende. Bethlehem war keine Riesenstadt. Und wenn er einen Mann nach seinem Herzen sucht, sucht er nicht die Prominenz oder in der Großstadt. Aber hier jetzt kommt Samuel in diese Ortschaft oder Stadt Bethlehem. Und da kommen die Ältesten, da kamen die Ältesten der Stadt und fragen ganz aufgeregt, was machst du hier, was willst du? So ein bisschen so vielleicht Angst oder Sorge, weil Samuel als Autoritätsperson, der Mann Gottes, kommt jetzt nach Bethlehem. Was bedeutet das denn? So ein bisschen wie die Polizei auf der Autobahn. Ja, wenn man plötzlich erstmal auf die Bremse, was habe ich falsch gemacht? Bin ich gemeint? Deswegen auch die Frage, bedeutet dein Kommen Friede? Was haben wir verbrochen? Aber der Samuel beruhigt sie gleich. Ja, ja, good news, alles in Ordnung, kein Problem. Und dann, in Vers 6, kommt die Mister Israel-Wahl bei Isai. Vers 6, es geschah, als sie kamen, sah er den Eliab und meinte, gewiss, da steht sein Gesalbter vor dem Herrn. Da war der Samuel, dem war das so klar. Ja, der hatte das ja schon erlebt bei Saul. Das war wieder so einer, boah, das sieht man doch sofort. Aber, Vers 7, der Herr sprach, sieh nicht auf sein Aussehen und auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht, denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, aber der Herr sieht auf das Herz. Gott sieht das Herz an. Und wie oft habe ich mir schon über Menschen ein Bild gemacht, wirklich nur aufgrund von dem Aussehen? Und wie oft habe ich schon Menschen dadurch verurteilt oder einfach nur in Schubladen gesteckt, vielleicht auch gar nicht mal negativ, aber einfach schon so einsortiert. Ach ja, der sieht aus wie der und der, das kenne ich doch, den habe ich schon mal gesehen. Oder der ist genauso, der macht das Gleiche, der redet genauso, brauchst gar nicht weiter diskutieren, ich kenne mich aus. Hier bei Samuel war das genauso. Er hatte das bei Saul erlebt, oh, das war der große Mann. Jetzt wieder, Mensch, da ist einer, der wird es doch sicherlich sein. Und er hatte schon vorentschieden in seinem Herzen, ja, den werde ich salben. Aber da hat er sich mächtig getäuscht. Und auch der Isai hatte sich gewaltig verschätzt. Der hat seine Söhne geholt, aber hat den Jüngsten gar nicht mal erst mit dazu geholt, weil der kam ja sowieso nicht in Frage. Das kleine Bübchen da bei den Schafen, der war ja rötlich und noch grün hinter den Ohren. Aber für die Wahl als König stand er ja sicher nicht zur Debatte. Aber in Vers 12, als dieser rötliche, bubihafte Kerl dann da war, sagt der Herr zu Samuel: Auf, salbe ihn, denn der ist's. Und gleich der Verweis auf 1. Korinther dazu, in 1. Korinther 1, Vers 28 steht: Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt, das, was nichts ist, damit er das, was ist, zunichte mache, dass ich vor Gott kein Fleisch rühme. Das kleine, nicht beachtete Bübchen da auf dem Feld, dieser kleine Junge, der Rötliche, der wurde zum König gesalbt. Und das ist eben das, was so toll ist bei Gott: Er sieht immer den ganzen Menschen. Er sieht nicht nur das Äußere, er sieht Körper, Geist und Seele und weiß einfach Bescheid. Aber jetzt könnte man ja auch ein bisschen so auf diesen ganz falschen Schluss kommen, dass es bei Gott eigentlich so unedel, verachtet, fast nur darauf ankommt, möglichst naiv, ein bisschen beschränkt, vielleicht auch ein bisschen dumm, hässlich oder sonst wie. Das wäre irgendwie erstrebenswert oder nur die Möglichkeit, das, was Gott sich aussucht. Der Abschaum, ja, nur das will Gott. Aber das ist überhaupt nicht nach Gottes Plan. Und es ist auch völlig falsch, so zu denken. Ist nicht biblisch. Sondern Gott möchte nur ganz klar machen: Es kommt auf keinen Fall nur auf das Äußere an. Und wir sollen lernen, nicht uns von diesem allerersten Blick vollkommen täuschen zu lassen oder gleich festzulegen, sondern den zweiten Blick auch noch zu wagen und auch zu lernen, dahinter zu schauen, die nicht sofort sichtbaren Aspekte und Qualitäten auch wahrzunehmen. Und bestätigt wird das außerdem, dass Gott nicht nur den Abschaum will oder es irgendwie ihm um was Hässliches geht, ganz und gar nicht, steht nämlich hier in dem Vers 1. Samuel 16, Vers 12. Er war rötlich und er hatte schöne Augen und er hatte ein gutes Aussehen. Also Gott hat Geschmack, ganz sicher. Und Gott liebt auch Schönheit. Aber es ist eben in der Wertigkeit eines Menschen wirklich nicht das Aussehen alleine, was ihn zu einem Mann nach dem Herzen Gottes macht. Was zeichnet jetzt den David aus? Warum war er ein Mann nach dem Herzen Gottes? David war ein großartiger Dichter. Er war auch ein begnadeter Musiker. Genauso auch ein mutiger Kämpfer. Und ein Staatsmann, ein König, der wirklich viele Dinge bewegt hat. Ein erfahrener Hirte, schon von frühester Jugend an, hat er mit den Schafen zu tun gehabt und ihr wisst alle, was er da so erlebt hat. Aber er spannte auch die Frau eines seiner wichtigsten Soldaten aus und plant dann noch den perfekten Mord an dem Ehemann. Und auch als Vater hat er nicht immer eine wirklich glückliche Figur gemacht. Was war das jetzt, dass David einen Mann nach dem Herzen Gottes macht? Weshalb war das so? Es war nicht das Äußere, das haben wir schon festgestellt. Es war auch nicht die Sündlosigkeit. Und es war auch nicht seine Professionalität. Und auch nicht seine Auserwählung. Denn der Saul war genauso auserwählt. Eine mögliche Antwort: 1. Könige 3, Vers 6. Und Samuel, der Sohn von David, sagte: Du selbst, also sagte zu Gott, du selbst hast ja an deinem Knecht David, meinem Vater, große Gnade erwiesen, weil er vor dir gelebt hat in Treue oder in Wahrheit, in Gerechtigkeit und in Aufrichtigkeit des Herzens gegen dich. Und du hast ihm diese große Gnade bewahrt und ihm einen Sohn gegeben, der auf seinem Thron sitzt, wie es am heutigen Tag ist. Also, was hat ihn ausgemacht zu einem Mann nach dem Herzen Gottes? Weil er gelebt hat in Treue und in der Wahrheit, in Gerechtigkeit und in aufrichtigem, ehrlichem Herzen gegenüber Gott. Aber das ist das eine. Das andere ist, weil Gott ihm große Gnade erwiesen hat. Und das sind die beiden Punkte, die, glaube ich, das Wichtigste sind. Ein Mann nach dem Herzen Gottes war der David deshalb, weil er so gelebt hat. Ja, er hat sich dafür eingesetzt. Er hat in Wahrheit, in Treue zum Herrn gelebt, in Gerechtigkeit. Und er hat mit aufrichtigem Herzen ehrlich vor Gott gelebt. Das war das, was er dazu tun konnte. Aber das war nur möglich, weil ihm Gott auch diese große Gnade gegeben hat. Und das ist das, was oft so schwierig ist, auch vielleicht in deinem und in meinem Leben. Mit vollem Energie und Einsatz so zu versuchen zu leben, wie es Gott möchte, aber nicht, weil ich es dann schaffe, sondern in dem gleichzeitigen Bewusstsein, dass ich die Gnade brauche und dass Gott mir auch Gnade dazu geben muss. Jetzt will ich trotzdem ganz kurz 11 Punkte durchgehen oder noch 11 Gründe nennen, weshalb dieser David ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Und die ersten drei hängen ziemlich dicht beieinander. Erstens, er kannte seine Sünde. Psalm 25, Vers 11 steht, um deines Namens willen, Herr, vergib mir meine Schuld, denn sie ist groß. Also er wusste Bescheid über seine Sünde, hat es nicht vergessen. Zweitens, er wusste, dass er auch gegen Gott gesündigt hatte. Psalm 51, Vers 6 steht, gegen dich allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen, damit du im Recht bist mit deinem Reden, rein erfunden in deinem Richten. Oder Psalm 41, Vers 5, heile meine Seele, denn ich habe gegen dich gesündigt. 2. Samuel 12, Vers 13, da sagt David zu Nathan, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Also das war ihm ganz bewusst. Er hatte gegen Gott gesündigt. Und er hatte drittens auch noch ein Schuldbewusstsein. Psalm 38, Vers 19, denn ich bekenne meine Schuld, ich bin bekümmert wegen meiner Verfehlung. Oder Psalm 34, Vers 19, nahe ist der Herr denen, die zerbrochenen Herzens sind und die zerschlagenen Geistes sind, rettet er. Ihn hat es bekümmert. Er hatte noch etwas Empfinden dafür, für diese Schuld und hat es nicht vergessen, was er da auf sich geladen hat. Viertens, er kannte Gottes Vergebung. Psalm 32, Vers 5 steht, so tat ich dir kund meine Sünde und deckte meine Schuld nicht zu. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Und du hast mir vergeben, die Schuld meiner Sünde. Psalm 86, Vers 5. Denn du, Herr, bist gut und zum Vergeben bereit. Groß an Gnade gegen alle, die dich anrufen. Psalm 103, Vers 3. Der da vergibt alle deine Sünden, der da heilt alle deine Krankheiten. Gott möchte vergeben und das wusste der David. David war auch ein demütiger Mann. Fünftens, er war demütiger, ein Herz wie ein Diener. Und als er gesalbt war, hat er nicht gesagt, so, jetzt bin ich König, also Saul, mach, dass du wegkommst. Nein, er hat in vielen Momenten zurückgesteckt und hat abgewartet. Und das drückt dieser Vers oder diese beiden Verse in 1. Chroniker 29 auch so deutlich aus, Vers 11 und 12. Dein Herr ist die Größe und die Stärke und die Herrlichkeit und der Glanz und die Majestät, denn alles im Himmel und auf Erden ist dein. Dein Herr ist das Königtum und du bist über alles erhaben als Haupt. Und Reichtum und Ehre kommen von dir und du bist Herrscher über alles. Und in deiner Hand sind Macht und Stärke und in deiner Hand liegt es, einen jeden groß und stark zu machen. Also er hat es Gott abgegeben und er hat versucht, in demütiger Art und Weise, trotz dass er gesalbt war, noch dem Saul nicht negativ gegenüberzutreten. Sechstens, er hatte Vertrauen auf Gott. Psalm 62, Vers 6 steht, nur auf Gott vertraue still meine Seele, denn von ihm kommt meine Hoffnung. Psalm 56, Vers 4 und 5, an dem Tag, da ich mich fürchte, ich vertraue auf dich. Und Psalm 37, Vers 5 steht: Befiehl dem Herrn deine Wege und vertraue auf ihn, so wird er handeln. Das hat der David erlebt und hat eben dieses Vertrauen auch wachsen lassen. Siebtens, er berief sich auf den Namen des Herrn. Psalm 31, Vers 4, denn mein Fels und meine Festung bist du, und um deines Namens willen führe mich und leite mich. Psalm 143, Vers 11, um deines Namens willen, Herr, belebe mich. In deiner Gerechtigkeit führe meine Seele aus der Not. Psalm 109, Vers 21, du aber, Herr, Herr, handle an mir um deines Namens willen, denn gut ist deine Gnade, rette mich. Achtens, er hatte Verlangen nach Gott. Im Psalm 42, Vers 2 und 3 steht, wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott nach dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Verlangen nach Gott, ihn zu sehen, bei ihm zu sein. Neuntens, er hatte Kenntnis und Interesse am Gesetz Gottes. Psalm 119, ein paar Verse daraus. Vers 1, glücklich sind die im Gesetz des Herrn wandeln. Vers 10, lass mich nicht abirren von deinen Geboten. 11, in meinem Herzen habe ich dein Wort verwahrt, damit ich nicht gegen dich sündige. 16, an deinen Satzungen habe ich meine Lust, dein Wort vergesse ich nicht. 34, gib mir Einsicht und ich will dein Gesetz bewahren und es halten von ganzem Herzen. Leite mich auf dem Pfad deiner Gebote, denn ich habe Gefallen daran. Und 97, wie liebe ich dein Gesetz, es ist mein Nachdenken den ganzen Tag. David hatte, habe ich jetzt so mal so 10. Er hatte Freude an Gott. Psalm 104, Vers 34, ich freue mich in dem Herrn. Psalm 9, Vers 3, in dir will ich mich freuen und jauchzen, will deinen Namen besingen, du Höchster. Psalm 37, Vers 4, und habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Psalm 64, Vers 11, der Gerechte wird sich am Herrn freuen und sich bei ihm bergen. Und alle von Herzen Aufrichtigen werden sich rühmen. Psalm 32, Vers 11, freut euch an dem Herrn und jauchzt, ihr Gerechten, und jubelt alle ihr von Herzen Aufrichtigen. Und der letzte Punkt, David nahm sich Zeit für Anbetung. Psalm 95, Vers 6, kommt, lasst uns anbeten und uns neigen, lasst uns niederknien vor dem Herrn, der uns gemacht hat. Psalm 138, Vers 1, preisen will ich dich mit meinem ganzen Herzen, ich will dir spielen vor den Göttern. Psalm 103, Vers 1, preise den Herrn meine Seele und all mein Inneres seinen heiligen Namen. Und man könnte noch viele andere Stellen natürlich da hinzufügen, das ist wirklich nicht nur eine mini kleine Auswahl. Und auch diese 11 Punkte, die ich jetzt genannt habe, ist auch nur eine kleine Auswahl an Gründen. Es gibt noch viel mehr, was man da herannehmen könnte, was den David auch noch mit, was dazu beigetragen hat, dass er ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Aber nochmal, das hatte ich vorhin schon angedeutet, der David ist nicht so geboren worden. Der David hatte das nicht gleich von Anfang an, diese Fähigkeiten und diese Charakterzüge. Und vielleicht ist der ein oder andere auch dann enttäuscht oder irgendwie so jetzt so zugeknallt mit so vielen Bibelstellen, dass es hier rein, da raus und man hört schon gar nicht mehr zu oder ist irgendwie so abwesend, weil man denkt, na, auf mich trifft es sowieso nicht zu. Das war David, das war so ein großer Gottesmann. Ich, was soll ich schon erleben? Und vielleicht ist man dann enttäuscht und entmutigt und denkt, ach, naja, dann werde ich halt kein Mann nach dem Herzen Gottes. Aber genau das, der Schlüssel dazu ist letztendlich eben die Entwicklung. Der David hatte es nicht von Geburt an und wir auch nicht. Und trotzdem können auch wir uns zu einer Frau, zu einem Mann nach dem Herzen Gottes entwickeln. Und diese Entwicklung in diese Richtung, das ist eben beim David auch zu sehen. Und bei David gab es da auch viele, viele Stationen. Und da möchte ich jetzt noch kurz ein paar mit euch anschauen. Zum einen Saul. Saul, sein Schwiegervater, hat 14 Jahre lang den David unterdrückt. Und in dieser Stelle, die ich da angefügt habe, 1. Samuel 18, Vers 17, da ist es die Stelle, wo der Saul dem David eigentlich seine Tochter, seine älteste Tochter verspricht. Und da ja letztendlich sagt, geh du mal ein bisschen kämpfen da gegen die Philister und ohne es dann auszusprechen, vielleicht hoffentlich stirbst du ja dabei und dann gebe ich dir meine Tochter. Und David macht das und kommt siegreich zurück und möchte jetzt dann die älteste Tochter vom Saul und dann sagt, ach, weißt du, tut mir leid, ne, eigentlich habe ich dir ja jetzt schon jemand anders gegeben, aber naja. Und das ist eine Station für den David gewesen. 14 Jahre lang vom Schwiegervater verfolgt, 14 Jahre lang immer wieder Mordgedanken. Er spielt bei ihm als Seitenspieler und kriegt fast den Wurfspieß ab und hat viele echt unangenehme Situationen erlebt. Und Gott arbeitet aber an ihm. Gott formt ihn. Und Gott möchte auch dich formen und möchte auch dich in Stationen und Situationen, wo es dir vielleicht unbequem ist oder wo es nicht so passt, auch ein Ziel verfolgen, nämlich dich auch näher zu ihm zu bringen und eine Frau, einen Mann nach dem Herzen Gottes zu formen. Nächste Station, Absalom. Der Absalom, der Sohn, ja der eigene Sohn, lehnt sich auf, völlig verquer, jagt seinen eigenen Vater. Wenn man das erlebt in der eigenen Familie, ich weiß nicht, wer sowas schon selbst erlebt hat oder das gerade erlebt, Ärger, Krieg, Streit in der Familie, Vater, Sohn, Mutter, Tochter, wie auch immer. Das ist ein harter Kampf und das tut weh. Und da gibt es viele Verletzungen. Und es ist vielleicht so ein bisschen auch so ein Bild, wenn so Kinder groß werden, erwachsen werden und so ganz anders sein wollen oder auch wirklich die Eltern gar nicht mehr akzeptieren, sich dagegen lehnen, ja, das kann schon sehr, sehr verletzen und kann auch dazu führen, dass man ja sich selber hinterfragt, ist meine ganze Erziehung, war das völlig umsonst? Und das sind schwierige Zeiten, durch die der David da auch gegangen ist. Aber es war etwas nicht, um ihn fertig zu machen und auch nicht, um ihn irgendwie nur blöde Sachen erleben zu lassen, sondern weil Gott einen Plan hatte. Er wollte ihn und hatte ihn ausgesucht als einen Mann nach seinem Herzen. Michal. Michal war die Frau von David. Und Michal macht sich richtig lustig über ihren Mann, den David, weil er da so rumtänzelt und so komische Lieder singt und so albern wird. Der David hatte, als die Bundeslade wieder da war und einfach in die Gemeinschaft mit Gott kommen wollte und tolle Zeiten erlebt hat mit seinem Gott, wirklich für Gott getanzt und gespielt. Und er war wirklich auf einem geistlichen Höhenflug, wenn man so will. Er war mit Gott in Gemeinschaft und hat sich richtig gefreut und hat das auch so zum Ausdruck gebracht. Und die Michal, die macht sich lustig und denkt, sag mal, geht's noch? Also, was machst denn du da? Wie sollen die Leute denn von dir denken? Du bist doch der König. Vielleicht erlebst du auch so Situationen, wo du das Gefühl hast, du hast viel Zeit mit Gott erlebt, besondere Momente und bist voll davon. Und irgendeiner schießt dir so quer, dass du aber so sofort auf die Bruchlandung wieder auf dem Boden bist und denkst, was ist denn jetzt los? Und kriegst vielleicht auch im direkten Umfeld so Gegenwind, dass du denkst, was soll das denn? Vielleicht auch ein Schritt auf dem Weg zu einem Mann, zu einer Frau nach dem Herzen Gottes. Festzuhalten, trotzdem an Gott festzuhalten und sich nicht von der Umgebung immer umwerfen zu lassen. Nächster Punkt ist der Simei. Simei war ein Mensch, ein Mann. Da war der David gerade auf der Flucht vor Absalom Und da war dieser Simei, der war einer aus dem Haus von Saul. Und der hat ihn da in Bachurim, war das, hat ihn gesehen mit seinen Männern und flucht und wirft Steine nach David und beschimpft ihn aufs Übelste. Du Beliams Mensch, Mann der Blutschuld, und wirft ihm Sachen an den Kopf. Und die Männer um David herum sagen schon, also das kann doch nicht wahr sein, wir müssen dem den Mund verstopfen. Aber der David, er sagt, lasst ihn, denn der Herr hat ihm das gesagt. Der Herr hat ihm es geboten, so zu reden. Eine beachtliche Art und Weise, wie der David da umgeht, schon mit diesem Simei und schon weit fortgeschritten war, auch auf diesem Weg, ein Mann nach dem Herzen Gottes zu sein. Aber der hat eben ja auch diese Situation sich davon nicht umkippen lassen oder sich beeinflussen lassen von seinen Vertrauten, sondern hat auf Gott vertraut und hat ihn richten lassen. Ein starkes Vorbild. Nathan, letztes Beispiel. Nathan war ja der, der dem David klar gesagt hat, was er falsch gemacht hat und ihm die Sünde offen konfrontiert hat damit. Und er hat ihm gesagt, wo seine Fehler, wo seine Schwächen sind. Und Nathan war damit eben einer, der wirklich den Mut hatte, auch so einem König, auch so einem Mann, der vielleicht irgendwo öffentliches Interesse hatte oder einfach schon auch länger mit Gott gegangen ist, trotzdem zu sagen, da liegst du falsch. Und sich nicht da so drumherum zu winden, sondern es wirklich anzusprechen und auf den Punkt zu bringen. Nathans sind Menschen, die Kritik üben können, die ohne Scheu Fehler ansprechen und die mich auch vielleicht dazu bringen, einerseits Einsicht zu kriegen, weil der Nathan hat das auf eine ganz geschickte Art ja gemacht. Ich denke, ihr kennt alle die Geschichte. Und hat ihn letztendlich aber jetzt nicht verurteilt und David damit völlig bloßgestellt, sondern das Ziel war, auf Gott auszurichten und ihm die Ohren zu putzen, die Augen zu öffnen und dass er wieder sich auf Gott ausrichtet und seine Sünde bekennt. So sind Saul, Absalom, Michal, Simei und Nathan Stationen gewesen bei David. Vielleicht gibt es bei dir in deinem Leben auch solche Stationen, auch solche Sauls, Absaloms, Michals, Simeis und Nathans. Ich hoffe, dass es die gibt und wünsche einfach ja auch mir, dass ich viel solche Momente erlebe, wo es weitergeht in Richtung zu diesem Menschen nach dem Herzen Gottes. Ein Mann nach dem Herzen Gottes, weil er vor dir gelebt hat in Treue, in Gerechtigkeit und in Aufrichtigkeit des Herzens gegen dich. Amen.